Ja, guten Morgen auch von mir. Wir haben eben schon gehört, dass Vergebung und Gerechtigkeit, diese beiden Themen, recht nah beieinander liegen. Und Gerechtigkeit ist deshalb auch der Punkt, mit dem ich einsteigen will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das so, dass ich tendenziell ein eher starkes Gerechtigkeitsempfinden habe. Also es fängt mit so einfachen Sachen an, wie wenn es zum Beispiel Essen gibt und es gibt, was weiß ich, Steaks oder so. Und ich weiß, jeder kriegt nur eins. Dann ist unbewusst mein erster Blick, dass ich kontrolliere, wie groß die einzelnen sind und ob es nicht eins gibt, das deutlich kleiner ist als der Rest und was sich nicht lohnen würde zu nehmen. Und so früher war das vielleicht sogar noch extremer mit meiner Schwester, dass es immer darum ging, dass auf keinen Fall sie mehr bekommt als ich. Und ich weiß nicht, wie das mit dir geht, ob du auch sowas kennst, dass du ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hast, recht viel darüber nachdenkst, was gerecht wäre, was passieren muss, damit du nicht zu schlecht dabei wegkommst. Und ich glaube, dass wir das alle irgendwo so ein bisschen drin haben und es nur bei dem einen oder dem anderen etwas weniger stark ausgeprägt ist. Und ich hoffe aber, dass am Ende der Predigt, dass wir alle etwas mehr die Motivation haben, ein kleines bisschen Abstand davon zu nehmen. Und ich möchte aber am Anfang noch auf ein Beispiel eingehen, das mir begegnet ist in den sozialen Medien, das, glaube ich, das Thema oder das Problem noch ganz gut veranschaulicht. Und zwar habe ich gehört von dem Fußballspieler Neymar. Er gilt nicht als allerbester der Welt, aber durchaus oben dabei. Und ich habe gehört, dass er 32 Millionen Euro im Jahr verdient. Und dann war gerade Frauenfußball-WM und dann hat irgendwer ausgerechnet, dass es ungefähr 1700 weibliche Fußballprofis gibt und diese 1700 weiblichen Fußballprofis verdienen auch ungefähr 32 Millionen im Jahr, alle zusammen. Und dann gab es einen riesigen Aufschrei, oh, das ist so ungerecht, da muss sich was ändern, das geht so nicht weiter. Und was mir aufgefallen ist, fast jeder hatte eine extrem starke Meinung zu diesem Thema. Es gab wenige Menschen, die gesagt haben, so ja, kann man so sehen, ist beides irgendwie okay. Sondern es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, ja, total unfair, darf nicht so sein. Und es gibt eine Menge andere Menschen, die sagen, hey, die sollen sich nicht so anstellen, das hat alles seinen Platz. Und die Weise, falls du dich wunderst, wie man diese Sicht haben kann, die Argumentation wäre dann, dieser Neymar hat ziemlich sicher auch sehr viel mehr Trikots verkauft als diese 1700 weiblichen Fußballprofis alle zusammen. Also er holt das ganze Geld auch irgendwo rein und darf von daher so viel verdienen. Und ich vermute, wahrscheinlich hast du auch, wenn du das hörst, oder allgemein zu der Frage, wer sollte wie viel verdienen dürfen, eine starke Meinung und ein Gefühl dafür, was gerecht ist. Aber ich möchte dich herausfordern und sagen, es gibt aus unserer menschlichen Sicht keine korrekte Antwort, was genau auf jeden Fall gerecht ist. Es gibt diese Sichtweise ist 100% richtig und diese Sichtweise ist 100% falsch, sondern es hat irgendwo mit Subjektivität zu tun. Es hat damit zu tun, was ich höher gewichte als das andere und das kann mich zu einem Urteil führen, was gerecht ist. Aber es gibt kein objektives, diese Sichtweise ist auf jeden Fall gerecht und die ist es auf jeden Fall nicht. Und man kann beim Fußball bleiben, um das Problem noch schöner zu veranschaulichen. Wenn man ein Fußballspiel hat, dann gibt es den Schiedsrichter und der muss immer entscheiden. Und dann kann es passieren, dass ganz am Anfang des Spiels eine Fehlentscheidung macht. Da ist ein Spieler gefoult worden und der Schiedsrichter sieht das nicht und das Spiel läuft weiter und im schlimmsten Fall schießt die andere Mannschaft dann ein Tor. Und dann kommt die nächste Situation, wo wieder jemand gefoult wird. Und dann ist die Frage, was ist jetzt gerecht? Ist gerecht, dass der Schiedsrichter einfach ab hier fair entscheidet? Das ist auch, was die Regeln vorsehen. Aber gerade die benachteiligte Mannschaft bekommt dann immer mehr so ein Gefühl, hey, es wäre doch jetzt gerecht, wenn der Schiedsrichter auch mal zu unseren Gunsten so ein bisschen entscheidet und auch mal für uns ein bisschen ein Auge zudrückt, damit sich das Ganze wieder angleicht. Und die ganze Situation wird noch viel komplizierter, wenn noch mehr Fehlentscheidungen dazukommen. Und ich finde, das veranschaulicht ein noch weiteres interessantes Argument in dieser Sache. Wenn das Thema Gerechtigkeit, menschliches Fehlverhalten dazukommt, wird es noch so viel mehr kompliziert und man kann noch weniger gut sagen, was wirklich gerecht ist. Und ich glaube, all diese Gedanken sollten uns zu dem Gedanken führen, dass wir Menschen alleine, wir können zwar ganz gut entscheiden, was ungerecht ist, aber wir können nicht so wirklich entscheiden, was auf jeden Fall gerecht ist. Und wir brauchen eine höhere Instanz, die uns sagen kann, das und das ist gerecht. Und diese höhere Instanz ist Gott, der einen Blick von oben hat, der ein Urteil hat, das über uns hinausgeht und der sagen kann, ihr könnt nicht alles sehen, ihr könnt nicht genau wissen, was gerecht ist. Es ist einfach nicht menschlich möglich. Aber ich habe alles im Überblick und ich kann euch sagen, das ist gerecht und das ist nicht gerecht. Und mit diesen Gedanken ist mir dann ans Herz gewachsen, einfach mal zu gucken, wie geht Jesus mit dem Thema Gerechtigkeit um? Was sagt er dazu, was gerecht ist und was nicht gerecht ist? Und dafür ist mir in letzter Zeit eine Geschichte ganz besonders wichtig geworden und die will ich mit uns heute zusammen anschauen und die steht in Matthäus 18 ab Vers 21. Da heißt es, dann tat Petrus zu ihm, also zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7 Mal? Kleine Bemerkung hier, das, was Petrus zu Jesus sagt, das ist tendenziell recht großzügig, weil die meisten Rabbis damals, die haben gelernt, dass man 3 Mal vergeben muss. Und das heißt, wenn Petrus hier sagt 7 Mal, ist das schon eine recht großzügige Ausrichtung. Er scheint schon irgendwo verstanden zu haben, dass Jesus tendenziell ein Fan von Vergebung ist und das ganz gut findet. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei Petrus sogar noch so ein bisschen mitschwingt, dass er Jesus irgendwo beeindrucken will. Und da das so ist, wie, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn dein Kind zu dir kommt und so sagt, hey Mama, hey Papa, wie viel soll ich denn mein Zimmer aufräumen? Reicht das, wenn ich das 2 Stunden am Tag mache? So, da ist überhaupt nicht die richtige Absicht dahinter, sondern das Kind will einfach was sagen, was das Elternteil beeindrucken soll. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Petrus so ähnlich war, dass er einfach was sagen wollte, was hochklingt, einfach um Jesus zu zeigen, hey, ich habe verstanden, du findest Vergebung gut und ich will das auch. Und dann antwortet Jesus ihm und Jesus sagt ihm, nicht bis zu 7 Mal, sondern bis 70 mal 7 Mal. Und jetzt habe ich gelesen oder gehört, dass es da teilweise auch heute noch Schriftgelehrte gibt, die dann diskutieren, ob diese Zahl, die Jesus hier beschreibt, oder dass es wirklich 70 mal 7 mal ist, 490, oder was da eigentlich steht, 70, 7, was im Griechischen dann auf 77 hinauslaufen würde. Und das Lustige finde ich, dass diese Diskussion letztendlich zeigt, dass diese Leute Jesu Antwort genauso wenig verstanden haben, wie Petrus sie verstanden hat. Weil was Jesus hier ausdrücken will, ist, hey Petrus, du denkst, 7 Mal klingt großzügig, aber solange du noch über irgendeine Zahl nachdenkst und versuchst, irgendeine Zahl zu finden, die du an Vergebungen durchgehen kannst und dann ist Schluss damit, hast du das Prinzip nicht verstanden. Vergib einfach immer, ohne über irgendeine Zahl nachzudenken. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis, das ich extrem spannend finde. Er sagt, deswegen, also weil ihr unbegrenzt vergeben sollt, ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Und jetzt haben wir mit den 10.000 Talenten aus unserer heutigen Sicht erstmal ein Problem, weil wir nicht verstehen, was damit gemeint ist. Die Sache ist, Talente war damals die höchste Einheit an Währung, die es gibt. Und 10.000 war die höchste Zahl, die im Griechischen verwendet wurde. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist im Prinzip keine Zahl, sondern nimmt einfach den größten Begriff, den es damals gibt. Aber ich habe mir trotzdem mal den Spaß gemacht und habe ausgerechnet, was diese Zahl bedeuten würde, wenn wir heute ein durchschnittliches Einkommen eines Bauarbeiters nehmen und dem diese Schulden auflasten. Und wie gesagt, die Zahl, die Jesus im Kopf hat, ist wahrscheinlich noch größer als das, aber ich glaube, das gibt uns trotzdem ein ganz gutes Gefühl, weil dann würde die Geschichte von Jesus ungefähr so anfangen. Also pass auf, da ist ein Bauarbeiter und er hat 5 Milliarden Euro Schulden. Und der Punkt ist, du denkst dann nicht, der Bauarbeiter hat ein ganz ordentliches Problem, hat ganz gut Schulden gemacht, sondern du denkst, 5 Milliarden Euro, was ist bei dem bitteschön falsch gelaufen, hat er versucht, eigenhändig einen Flughafen zu bauen? Oder also wie soll ein Mensch 5 Milliarden Euro Schulden haben? Also mir würde nicht, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich will 5 Milliarden Euro Schulden aufbauen, ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Also Jesus nimmt eine völlig absurde Zahl, viel, viel, viel zu hoch. Und dann macht er weiter. Da er, also der Knecht, aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau, und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also was der König hier macht, ist letztendlich nur Gerechtigkeit walten zu lassen und immerhin das nehmen, was er irgendwie kriegen kann. Alles wird er sicher nicht rausholen können, aber irgendeine Form von Strafe findet statt. Und dann steht da, der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Alles bezahlen 5 Milliarden Euro, das muss bei den Jüngern dann auch erstmal eine lustige Reaktion. Also Jesus erzählt eine richtig komische Geschichte. So, erst ist da so ein einfacher Arbeiter, der so einen Riesenberg an Schulden hat, der völlig surreal ist. Und dann geht dieser Typ zu dem König, dem er das schuldet, und sagt, hey, gib mir noch ein bisschen Zeit und ich habe alles beisammen. Ich habe mir auch damals den Spaß gemacht und ausgerechnet, wie lange dieser Knecht arbeiten müsste, um das alles zusammenzubekommen. Und die Antwort ist 100.000 Jahre. Und das trägt nicht mal dazu bei, dass er sich in der Zeit noch selbst versorgen müsste. Also sehr wahrscheinlich länger. Also diesen Antrag, den der Knecht hier stellt, ist sowas von unrealistisch. Überhaupt keine Chance, dass Geduld ihn in irgendeiner Form weiterbringen würde. Also, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Ich finde es lustig, weil Jesus immer so ganz einfache Sätze benutzt und jedes Mal die Geschichte noch viel absurder wird. Also da ist der Knecht mit seinen 5 Milliarden Euro Schulden und dann sagt der König so, hey, weißt du kannst nicht bezahlen, aber du tust mir irgendwie leid. Und deshalb, weißt du, 5 Milliarden Euro, wir vergessen das Ganze, du bist frei, geh einfach hin. 5 Milliarden Euro ist was ich so mal locker machen kann. Also geh einfach hin, du hast keine Schuld mehr, du bist frei. Und dem Knecht muss in der absurden Geschichte ein riesiger Stein vom Herzen gefallen sein, weil er seine riesige Schuld, die er niemals hätte loswerden können, auf einen Schlag verloren hat. Und das alles nur, weil der König innerlich bewegt war, weil der Knecht ihm irgendwie leid getan hat. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon daran gewöhnt, es ist sinnvoll hier zu fragen, was sind 100 Denare? Und auch da sind wir tendenziell versucht, in dem Fall zu niedrig davon zu denken, weil ich glaube, unsere Versuchung ist, dass wir dann 100 Denare hören und so im Kopf haben, okay, das wird so 100 Euro in dem Dreh sein, das wird vielleicht so die Größenordnung, so hey, der hat den mal zum Essen eingeladen, hat sich Geld vorstrecken lassen und dann konnte das jetzt nicht zurückbezahlen und jetzt ist halt die Schuld übrig geblieben, aber ein Denar war ein Tageslohn. Das heißt, 100 Denare ist so ungefähr, was man in 3 Monaten verdienen würde. Also wenn man das heute mit einem Mindestlohn so durchrechnet, landet man irgendwo ein bisschen höher als 5.000 Euro oder so. Also worauf ich hinaus will, diese 100 Denare, das ist keine richtig niedrige Summe. Das ist durchaus was für einen einfachen Bürger von Bedeutung ist. Also stell dir einfach vor 5.000 Euro. Ich glaube, das ist ein guter Richtwert. Also es geht hier nicht um einen nichtigen Betrag, sondern durchaus um einen Betrag, der wehtut. Also dieser andere Knecht ist dem Knecht, der gerade viel erlassen bekommen hat, diese 100 Denare, 5.000 Euro schuldig. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Genau das Gleiche, was er den König gefragt hat, nur dass es diesmal etwas realistischer ist, diese Geduld auch tatsächlich verwenden zu können. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das, als ich die Geschichte gelesen habe, so, dass da auch wieder mein Gerechtigkeitsempfinden hochkam und ich dachte, was ist dieser Knecht für ein schlechter Mensch, dass er so viel erlassen bekommen hat und dann nicht bereit ist, nachdem er erfahren hat, wie gut es ist, befreit zu werden von Schuld, das nicht jemand anderem weitergeben zu können. Und das hat sich so ein sehr starkes Empfinden in mir gegen diesen Knecht entwickelt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich vermute schon. Und ich glaube, das ist genau, was Jesus mit dieser Geschichte auslösen will. Und es ist richtig, so zu denken, aber es ist auch sehr gefährlich, so zu denken. Und das zeigt der allerletzte Satz, den Jesus noch an die Geschichte hinten dran hängt. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Also Jesus nimmt diese Geschichte, nimmt diese Gefühle, die sich bei uns gegen diesen ungerechten Knecht entwickeln, und er dreht sie radikal um auf unsere Situation, auf unsere Anwendung und sagt, hey, wenn ihr nicht eurem Bruder vergeben könnt, seid ihr nicht besser auf dieser Knecht, über den ihr euch gerade so sehr aufgeregt habt. Und ich möchte jetzt nochmal kurz die Geschichte durchgehen und einfach überlegen, was bedeutet das konkret, die Übertragung auf unsere heutige Situation. Und das fängt an mit dieser riesigen Schuld, 5 Milliarden Euro. Was bedeutet das für uns? Und ich glaube, dass wir teilweise, vielleicht sogar aus so ein bisschen Diskussionen mit Nichtchristen darüber, wer wie schuldig ist, verlernt haben zu erkennen, was unsere Schuld tatsächlich ist. Weil man hört dann meistens so das Argument, gerade von Leuten, die nicht an Gott glauben, dass sie sagen so, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht, es gibt viele andere Menschen, die schlechter handeln als ich. Und eigentlich lebe ich doch ganz gut, ich bin ab und zu nett zu meinen Nachbarn, ich habe noch nie jemanden verprügelt. So ist doch ganz okay mit mir. Und dann sind wir versucht, als Christen zu sagen, so hey, aber sobald du einen kleinen Fehler gemacht hast, bist du schon schuldig vor Gott. Und wir fangen an, uns auf diese Diskussion einzulassen, ist dein Leben wirklich gut genug oder nicht gut genug? Und ich glaube, das Problem daran ist, diese Diskussion ist letztendlich völlig irrelevant, weil das nicht unser Hauptproblem ist, dass wir hier und da nicht nett genug waren oder hier und da zu gemein zu jemand anderem waren. Sondern unser Hauptproblem ist unsere Schuld direkt vor Gott. Und da haben wir einfach die Situation, dass Gott uns geschaffen hat und hat uns geschaffen und hat seinen Charakter in uns hineingelegt, diesen gleichen, liebevollen, nicht egoistisch denkenden Charakter. Er hat uns geschaffen, um uns zu versorgen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und letztendlich, er hat uns geschaffen, damit Gott ein Ziel für seine Liebe hat, und das ist das Beste, die beste Bedingung, unter der man geschaffen sein kann. Und wir Menschen haben gesagt, weißt du Gott, ich bin nicht sicher, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Ich denke lieber für mich selbst. Ich vertraue deinem Urteil, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Nicht so richtig. Ich will lieber selbst entscheiden, was für mich gut ist. Und vielleicht darfst du dabei eine Rolle spielen, vielleicht auch nicht, aber ich gehe jetzt alleine los. Und das ist diese Abkehr von Gott. Und da finde ich es teilweise fast so ein bisschen schade, dass wir heute nicht mehr so gewohnt sind, einen König im eigenen Land zu haben, weil wir dadurch nicht mehr so das Gefühl haben, was es bedeutet, jemandem zu begegnen, der ganz klar über einem steht und vor dem, den wir ehren müssen und vor dem wir uns verneigen müssen. Und so, wir verstehen gar nicht so wirklich, was es bedeutet, diese Herrlichkeit Gottes zu verletzen und ihm einfach die Stirn zu bieten. Allein das ist schon eine riesige Frechheit, dem, der uns geschaffen hat und der alles in der Hand hält und der uns versorgt mit viel mehr, als wir verdient hätten. Und wir haben gesagt, hey, ich glaube dir nicht, ich will für mich selbst entscheiden. So, das ist unsere riesige Schuld, dass wir Gott den Rücken gekehrt haben und dass wir letztendlich die Bedingung oder das Ziel, wofür wir geschaffen wurden, leben wir nicht aus, und das ist unser Problem. Und ob du dann nett oder nicht nett zu anderen Menschen bist, so natürlich gehört das dazu, aber das Problem mit dem Gedanken ist, normal wäre, dass du immer nett zu allen Menschen bist und dass du immer Gottes Charakter in dir trägst und dich gut verhältst. Das wäre der Standard. So wie wir haben das Gefühl, dass unser egoistisches für mich selbst denken, dass das die Mitte, die neutrale Mitte ist, und dann kann ich entweder gemein zu anderen sein und das ist schlecht, oder ich kann nett zu anderen sein und das ist gut. Aber nett zu anderen sein ist der Standard und die neutrale Mitte ist schon schlecht. Und also dieses Argument scheitert einfach auf zweifacher Ebene. Zum einen habe ich das Problem, dass ich nicht so gut bin, wie ich denke. Und dann kommt dazu noch das viel größere Problem, selbst wenn ich so gut wäre, wie ich denke, würde mir das auch nichts helfen, weil dann können wir zurück zu diesen Schulden gehen und sagen, das wäre wie wenn ich sagen würde, so, hey, weißt du, dieser erbärmliche Typ, der hat 5 Milliarden Euro Schulden, aber ich habe 100 Millionen Euro gut gemacht. Und der hat 5 Milliarden Euro Schulden, aber ich habe nur 4 Milliarden 900 Millionen Euro Schulden, mir geht's so viel besser als dem. Und dann, wie gesagt, auf der einen Seite, niemals wirst du 100 Millionen gut machen, und auf der anderen Seite, selbst wenn, es hilft dir so wenig weiter, es ändert deine Situation absolut nicht. Du hast eine riesige Schuld vor Gott und deine einzige Hoffnung, sie loszuwerden, ist, dass das passiert, was in der Geschichte passiert, dass der König sagt, hey, weißt du hast keinen Ausweg, aber ich habe Mitleid mit dir. Ich habe Mitleid mit dir und deshalb will ich dir deine Schuld vergeben. Das ist deine absolut einzige Hoffnung. Und also so das, was der Knecht hier in der Geschichte sagt, so Herr, hab Geduld mit mir, ich will das wieder gut machen. Keine Chance, Geduld bringt dir nichts. Du brauchst Gnade, du brauchst Gottes Liebe, du brauchst Gottes Mitleid. Es ist der einzige Ausweg. Und das, finde ich, sollte uns helfen, wirklich wertzuschätzen, was Jesus für uns getan hat. Dass er uns nicht nur vergeben hat, sondern sogar bereit war, dafür zu leiden, dass wir überhaupt wieder frei von dieser Schuld werden können. Und deshalb möchte ich dich einfach mal so fragen, so wenn du darüber nachdenkst, freust du dich wirklich, dass Gott dir vergeben hat? Ist dir bewusst, in was für eine Situation du warst, in was für eine Situation du bist und wo Gott dich da rausgeholt hat? Spürst du wirklich eine tiefe Dankbarkeit dafür, was Gott für dich getan hat? Ist dir bewusst, was Gott für dich getan hat? Wie aussichtslos es gewesen wäre und wie absolut keine Chance du gehabt hättest, da rauszukommen, wenn Jesus nicht für dich gestorben wäre? Und dabei will ich nochmal eingehen, also einfach auf diese Reaktion von dem König in der Geschichte. So, hey, ich habe Mitleid mit dir, vergessen wir die 5 Milliarden Euro. Kommt es dir völlig absurd vor, dass Gott dir vergeben würde? Weil eigentlich sollte diese Tatsache noch absurder sein als die Geschichte, wo der König einfach sagt, 5 Milliarden Euro vergessen wir. Dass Gott dir vergibt, obwohl du ihm ins Gesicht gespuckt hast und überhaupt nichts zu bieten hast vor Gott. Und dass Gott trotzdem sagt, ich vergebe dir und ich bin sogar bereit dafür zu zahlen, dafür zu leiden, sollte dir völlig absurd vorkommen. Und das muss einfach Staunen verursachen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das verinnerlicht haben, dann sind wir bereit, den Schritt weiterzugehen und dann anzugucken, wie diese Knechte einander begegnet sind. Und dann ist nochmal wichtig, was ich gesagt habe, diese 100 Denare Schulden, das ist kein kleiner Betrag. Diese Schuld, die wir untereinander haben, das kann ein Betrag sein, der wehtut, das kann ein Betrag sein, der mehrere Monate und vielleicht sogar mehrere Jahre Arbeit bedeutet. Also der Grund, warum wir einander vergeben sollen, ist nicht, dass Jesus hier erzählt, du kannst einfach immer dahin kommen, dass du sagst, ja, ist schon okay, war nicht so schlimm, wir machen weiter. Also der Grund, warum Jesus uns zur Vergebung führen will, ist nicht, dass wir sagen, ist nicht so schlimm, ich kann schon gut damit umgehen. Sondern der Grund, warum Jesus uns zur Vergebung führt, ist, weil er uns zeigen will, dass das, was wir an Vergebung empfangen haben, ist völlig egal, was irgendjemand dir angetan hat, ist so viel größer als die Schuld, die dir angetan wurde. Das, was du empfangen hast an Vergebung von Gott, egal was für ein Mensch du bist, das, was du empfangen hast an Vergebung von Gott, ist so viel größer als alles, was dir jemals auf dieser Erde angetan werden könnte. Und das ist eine krasse Aussage, aber ich bin überzeugt davon, dass sie richtig ist. Und das ist der Grund, weshalb wir vergeben sollen und ich will weitergehen, das ist der Grund, weshalb wir vergeben müssen. Und der Knecht hat letztendlich die Kehrseite davon erfahren. Der Knecht hat einfach, letztendlich ist er rausgegangen und hat Gnade erfahren und ist rausgegangen und hat gesagt, hey, ich will weiter Gerechtigkeit. Weil was er mit diesem anderen Knecht gemacht hat, war in keiner Weise falsch. Es war Gerechtigkeit. Es ist eine Tatsache, dass dieser andere Knecht Schuld bei ihm hat. Es ist eine Tatsache, dass er das Recht hat, diese Schuld einzutreiben. Es ist eine Tatsache, dass er ihn ins Gefängnis werfen kann. Er hat alles richtig gemacht. Was es falsch macht, ist nur, dass er selbst vorher Gnade erfahren hat und keine Gerechtigkeit. Und was der König dann mit ihm macht, ist letztendlich nur, dass er sagt, hey lieber Knecht, du scheinst ein riesiger Fan von Gerechtigkeit zu sein. Und wenn dir Gerechtigkeit so gut gefällt, dann ist Gerechtigkeit, was du bekommst. Und ich verspreche dir, du willst keine Gerechtigkeit von Gott bekommen. Du brauchst Gnade, ich brauche Gnade. Und das ist, weshalb Jesus am Ende so radikal ausdrückt, hey, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Und du hast es in deinem Zeugnis gesagt, dass du diese Erkenntnis hattest. Und ich glaube, sie ist so unglaublich wichtig. Wir müssen vergeben, damit wir das von Gott wirklich auch frei empfangen können. Und das ist Gott so unglaublich wichtig, weil es zeigt, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass wir das leben, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und das führt uns zu dem Satz, von dem ich einfach will, dass wir ihn mitnehmen aus dieser Predigt. Gerecht in Gottes Augen ist es, auf Gerechtigkeit zu verzichten. Gerecht in Gottes Augen ist es, auf Gerechtigkeit zu verzichten. Die Sache mit Gerechtigkeit ist gut, keine Frage. Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Aber wir sollten Gerechtigkeit Gottes Sache sein lassen. Weil wir haben es am Anfang gesehen, wir Menschen können das sowieso nicht beurteilen. Gott kann das beurteilen. Und dann sollten wir einfach sagen, ich vertraue Gott, dass er sich darum kümmert, dass zum richtigen Zeitpunkt Gerechtigkeit passiert, weil Gerechtigkeit ist an sich nicht schlecht. Aber ich habe von Gott Gnade erfahren und ich will Gnade weitergeben. Und Gerechtigkeit ist gut, aber Gerechtigkeit ist Gottes Sache und ich will niemals Gerechtigkeit einfordern. Und ich glaube, das ist die Haltung, die Jesus uns aufs Herz legen will. Und ich möchte dir mit dem ganzen Thema auch keine zu große Last auflegen. Wir haben gehört, Vergebung kann schwierig sein. Und dann ist es wertvoll, sich nochmal anzugucken, direkt vor diesem Gleichnis hat Jesus auch schon über Vergebung geredet. Und da hat er gesagt, wie wichtig es ist, seinen Bruder von Sünde zu überführen, also dem anderen klarzumachen, dass das, was er getan hat, auch wirklich falsch war und den anderen zu dieser Erkenntnis zu führen. Und ich glaube, bei Vergebung ist auch noch ein richtiges Konzept, so richtig Vergebung. Da gehört Reue dazu. Es gehört dazu, dass die schuldige Seite anerkennt, ja, ich habe Schuld und es tut mir leid und ich möchte deine Vergebung. Und was Jesus vorher gesagt hat, ist, hey, solange das nicht da ist, sollte dein größtes Ziel sein, deinen Bruder dahin zu führen, dass er diese Erkenntnis haben kann, dass er versteht, dass er schuld war. Und bis dahin kann ich Bereitschaft zur Vergebung anzeigen. So, ich will, dass mein Bruder diese Erkenntnis hat und wenn er das tut, bin ich bereit zu vergeben. Aber die Vergebung kann auf eine gewisse Weise nicht abgeschlossen werden. Ich kann trotzdem frei davon werden, für mich, indem ich diese Bereitschaft zur Vergebung habe. Aber um so richtig zum Abschluss zu kommen, braucht es diese Reue. Und das sieht man auch gut an der Beziehung von Gott zu uns. Gott hat diese Bereitschaft zur Vergebung auch gegenüber jedem Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass jedem Menschen sofort vergeben ist, sondern damit die Vergebung auch stattfindet, gehört dazu, dass der Mensch diese Opfer annimmt und dass der Mensch sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, ich bereue alles und ich will diese Vergebung annehmen, ich bin mir meiner Schuld bewusst. Und das ist erst der Punkt, wo Gottes Vergebung tatsächlich stattfindet. Und genauso ist es mit uns Menschen auch. Und deshalb, so ja, absolut richtig, es kann schwierig sein, es kann Zeit kosten, aber wir sollten uns einfach so klar machen, dass wir diese zwei Schritte unbedingt gehen wollen. Und zwar erstens, mein Ziel ist es, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen und ihm zu helfen, dahin zu kommen, dass er erkennt, dass das, was er gemacht hat, falsch war. Und wenn er dann da ist und Reue zeigt, dann will ich auf jeden Fall vergeben, völlig egal, was er gemacht hat. Und wir haben keine Wahl und das mag erst mal einengen klingen, aber um ehrlich zu sein, ist es total befreiend. Also ich habe das selbst schon erlebt und da war jemand ungerecht zu mir und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht so, in dem Moment nicht so richtig Lust hatte zu vergeben. Aber ich wusste, ich habe keine Wahl. Ich muss dahin kommen, dem anderen zu vergeben. Und dieser Gedanke war so befreiend für mich, weil ich einfach das Ziel vor Augen hatte und genau wusste, wo ich landen will. Und dann habe ich einfach mein Leben weitergelebt mit diesem Ausblick, so hey, es wird auf jeden Fall dahin kommen und habe mich von Gott Stück für Stück dahin führen lassen. Und bei mir war es dann sogar, dass es nur wenige Tage gedauert hat, bis ich wirklich von Herzen sagen konnte, so hey, es war nicht gut, was du gemacht hast, aber wir können weiter zusammen weiterleben und ich vergebe dir, es tut dir leid, es ist alles gut. Und es ist so befreiend, auf diese Weise leben zu können. Es ist herausfordernd, aber es ist unglaublich wichtig und ja, deshalb möchte ich dich einfach ermutigen. Ich weiß nicht, ob du irgendwo noch Sachen offen hast, aber dass du dir klar machst, dass du dahin kommen musst, dass du vergeben kannst. Und ich hoffe, dass du einfach erleben kannst, dass es für dich genauso befreiend ist. Und wir haben am Anfang schon gehört, wie gut es ist zu vergeben und wie schön es ist, frei zu werden, sowohl für sich selbst als auch für den anderen. Aber es gibt einfach auch noch diesen Aspekt, es ist kein nice to have, es ist nichts, was ein netter Bonus ist, sondern es ist was zum Christsein unweigerlich dazugehören muss. Und deshalb wünsche ich uns einfach, dass wir verinnerlichen können, so gerecht in Gottes Augen ist es auf Gerechtigkeit zu verzichten. Amen.